Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.
Herzlich willkommen zum Info vom Dienstag, dem 20. Februar auf Rabe. Aufmerksame Rabe-Hörerinnen und Hörer wissen schon, was es bedeutet, wenn der 20. ist. Dann steht hier dieser Mann im Fokus des Infos.
In the budget, we took care of the military like it's never been taken care of before. In fact, General Mattis called me, he goes, wow, I can't believe I got everything we wanted. So we're going to have the strongest military we've ever had by far. We're increasing arsenals of virtually every weapon. We're modernizing and creating a brand new nuclear force. And frankly, we have to do it because others are doing it. If they stop, we'll stop.
Donald Trump will die Aufrüstung fördern, wie kaum ein US-Präsident zuvor. Wir schauen in unserer Rubrik Trump Watch, welche Beschlüsse der Präsident und seine Entourage noch gefasst haben im letzten Monat. Und wir gehen der selbstkritischen Frage nach, profitieren rechtspopulistische Bewegungen eigentlich davon, dass sie in den Medien so viel Raum erhalten? Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Katrin Hiss.
Das Berner Obergericht verurteilt eine Studentin wegen Hausfriedensbruch. Als Beweis diente dabei eine Gabel, welche in einem besetzten Haus gefunden wurde. DNA-Spuren auf der Gabel führten zu der Verurteilten. Diese argumentierte jedoch, dass Besteck frei beweglich sei und somit nicht als Beweis ausreiche, dass sie sich unter den HausbesetzerInnen befand. Anders sieht dies das Obergericht und verurteilte die Studentin zu einer Geldstrafe. Das Unispital in Lausanne deckt einen Medikamentenskandal auf. Wie die Plattform Infosperber berichtet, habe das Mittel Prolia des weltweit größten Biotechnologiekonzerns Amgen massive Nebenwirkungen. Eingesetzt wird Prolia bei Osteoporose, also Knochenschwund. Setzen PatientInnen das Medikament jedoch wieder ab, so komme es oft zu mehrfachen, äußerst schmerzhaften Wirbelfrakturen. Betroffen sind in der Schweiz bis anhin rund 100 Personen. Laut der Nachrichtenagentur Reuters erzielt der Hersteller mit Hauptsitz in Zug einen Umsatz von über 700 Millionen Franken mit dem Medikament. Dieses befindet sich noch immer auf dem Markt. Das Bundesamt für Verkehr erteilt dem Unternehmen Domo Swiss Express Konzessionen für 3 nationale Fernbuslinien. Somit wird das Monopol der SBB im Fernverkehr erstmals angeritzt. Die Domo-Busse werden ab Ende März 2-mal pro Tag auf verschiedenen Ost-West- und Nord-Süd-Strecken verkehren. Dabei seien die Preise tiefer als diejenigen der SBB, jedoch werde die Reisezeit teilweise doppelt so lang sein. Die erteilte Konzession ist auf 3 Jahre befristet. Der syrische Machthaber Bashar al-Assad kündigt an, die kurdischen Kräfte im Norden des Landes zu unterstützen. Vor gut einem Monat hat das türkische Militär angefangen, die kurdisch geprägte Region Afrin im Norden Syriens zu bombardieren. Wie die syrische Nachrichtenagentur Sana gestern berichtet, sollen Truppen Assads der kurdischen Miliz IPG ab sofort zur Seite stehen. Gleichzeitig dementierte die IPG aber, eine Einigung mit Assad erzielt zu haben über den Umfang der syrischen Unterstützung im Kampf gegen die Türkei. Der türkische Außenminister drohte mit einer massiven Eskalation des Konfliktes, falls sich das syrische Militär tatsächlich in den Konflikt einschalte. Die EU bereitet sich auf einen Handelskrieg mit der USA vor, dies berichtet die deutsche Zeitung Die Zeit. Falls die US-Regierung Importbeschränkungen auf europäische Rohstoffe erlasse, so will die EU Zölle zum Beispiel auf Whisky und Motorräder erheben. Dabei will sie gezielt Trump-Unterstützerinnen treffen. Vor wenigen Tagen hatte Trumps Handelsminister Importobergrenzen vorgeschlagen, zum Beispiel auf deutschen Stahl. Dies, um die US-amerikanische Wirtschaft zu stärken. Trump muss voraussichtlich bis April entscheiden, ob er auf den Vorschlag eingehen will. Und noch zum Wetter. Heute gibt's wenig Sonne, viele Wolken. Es bleibt jedoch trocken bei ca. 3 Grad. Morgen Mittwoch und Donnerstag meist bewölkt bei maximal 2 Grad. Aufs Wochenende hin gibt's kaum eine Wetterveränderung. Es bleibt trüb bei Temperaturen um den Gefrierpunkt.
Rabe Info.
Ein Jahr und einen Monat ist er nun schon im Amt, Donald Trump, 45. Präsident der US of A. Seit 13 Monaten baut der Antipolitiker den Staat um. Er besetzt Stellen mit Lobbyisten und Lobbyistinnen, die Gesetze zu ihren Gunsten umformen. Er kämpft mit subtilen Mitteln gegen den Klimaschutz und gegen die Rechte von Minderheiten. Er rüstet auf und er schweigt nach wie vor über die düsteren Kapitel seiner Vergangenheit, wie zum Beispiel lukrativen Deals mit Kriminellen. Dafür twittert er, was das Zeug hält. Diese Tweets interessieren uns nicht. Uns interessiert das, was hinter den Kulissen des Trump-Theaters passiert. Unsere Monatschronik, zusammengestellt von Katrin Hiss.
22. Januar.
Nach 3 Tagen wird der sogenannte Government Shutdown aufgehoben. Das US-amerikanische Parlament winkt eine Übergangsfinanzierung durch, damit die Regierung, der ganze Staat, weiterhin funktionieren kann. Der letzte Shutdown passierte vor gut 4 Jahren unter Präsident Obama und dauerte 16 Tage. Damals fragte Fox News bei Trump nach, wer die Verantwortung tragen muss bei einem solchen Stillstand der Regierung.
Who's going to bear the brunt of the responsibility if indeed there is a shutdown of our government?
Well, if you say who gets fired, it always has to be the top. I mean, problems start from the top and they have to get solved from the top, and the president's the leader. In 25 years and 50 years and 100 years from now, when the government is, you know, they talk about the government shutdown, they're going to be talking about the president of the United States. Who was the president at that time?
Und gegenüber der NBC-Sendung Today sagte er im Jahre 2011:
If there is a shutdown, I think it would be a tremendously negative mark on the president of the United States. I hear the Democrats are going to be blamed and the Republicans are going to be blamed. I actually think the president would be blamed.
23. Januar.
Laut einem Bericht der National Coalition of Anti-Violence Programs gab es 2017 einen besorgniserregenden Anstieg von Hassverbrechen gegen Menschen aus der LGBTQ-Community. 52 Menschen seien im vergangenen Jahr in den USA ermordet worden, beinahe eine Verdoppelung zum Vorjahr. Die meisten Opfer waren dabei Transfrauen. Die Chefin der Menschenrechtsorganisation macht unter anderem Donald Trump für die vielen Toten verantwortlich. Seit seiner Wahl habe sich das gesellschaftliche Klima im Land stark verändert.
24. Januar.
Wie die Washington Post recherchiert, forderte die Wahlbetrugskommission Daten an über alle Menschen in Texas, welche einen spanischen Nachnamen haben. Erhalten hat sie die Infos jedoch nie.
Trump hatte die Kommission vor einem Jahr gegründet, weil seiner Meinung nach bei den Präsidentschaftswahlen Millionen von Menschen unrechtmäßig an die Urne gegangen seien. Vor wenigen Wochen löste sich die Kommission jedoch auf, da sie keine Beweise zu diesem Vorwurf erbringen konnte.
26. Januar.
Die Immigrationsbehörde ICE hat offiziell Zugang bekommen zu den landesweiten Datenbanken, welche Autokennzeichen registrieren. Wie CNN berichtet, kann ICE somit in Echtzeit überprüfen, wo sich ein Auto gerade befindet. Dazu ein Anwalt der Menschenrechtsorganisation ACLU.
Communities should be able to decide whether their local systems become part of Trump's high-tech deportation machine.
27. Januar.
Wie Newsweek berichtet, hat sich die Zahl der Minenarbeiter, welche an Arbeitsunfällen starben, seit dem Beginn der Trump-Präsidentschaft verdoppelt. Zurückzuführen seien die vielen Unfälle auf die gelockerten Sicherheitsmaßnahmen und die vielen neuen Mineure, welche teilweise nur ungenügendes Training erhalten.
29. Januar.
Trump lässt eine Frist für neue Sanktionen gegen Russland verstreichen. Ein entsprechendes Gesetz hatte er im letzten Oktober nur widerwillig unterzeichnet. Grundlage für die Sanktionen war die Einmischung Russlands in den US-amerikanischen Wahlkampf. Neue Sanktionen seien laut Außenministerium nicht nötig.
30. Januar.
Rede zur Lage der Nation. Eine jährliche Tradition in den USA, bei welcher sich der Präsident an das Parlament wendet. Die Rede wird am Fernsehen übertragen und ist wahrscheinlich die meistgesehene Rede eines Präsidenten jedes Jahr.
Trump erwähnt in der rund 60-minütigen Rede unter anderem, dass er Puerto Rico beim Wiederaufbau nach dem Hurricane unterstütze. Dies nur einen Tag, nachdem die staatliche Agentur für Katastrophenschutz FEMA angekündigt hat, sie werde Essens- und Wasserlieferungen einstellen, obwohl die Insel noch weit entfernt ist von der Normalität. NPR-Journalist Adrian Florido berichtet aus Puerto Rico.
FEMA is still saying that they don't think that this help is really needed anymore, but you know, I spoke with some local officials, specifically the mayor of this one town, who said that 10,000 of her 30,000 residents are still getting this help, in large part because a lot of them don't have any electricity, so they can't store their food, you know? They can't go to the grocery store to buy stuff because it's a pretty poor community, and so people are using money to buy, like, fuel for generators, if they can even afford generators. You know, there's, like, a bunch of different scenarios all across the island, and, you know, some places are better now, and so maybe people don't need this kind of help, but other places are still kind of in bad shape, and so officials there think that FEMA should keep providing this help.
Wie die Nachrichtenseite Politico schreibt, hat die Vorsitzende des Centers for Disease Control and Prevention Tabakaktien gekauft, kurz nachdem sie vor rund einem Jahr ihren Job angenommen hat. Brenda Fitzgerald widerspricht damit dem direkten Ziel der Gesundheitsbehörde, die den Zigarettenkonsum eindämmen will. Welche finanziellen Vorteile sich Fitzgerald erwirtschaften konnte, ist unklar. Sie tritt jedoch per sofort zurück.
31. Januar.
Trump unterschreibt eine Verfügung, laut welcher das Gefängnis in Guantanamo offen bleiben soll. Damit stellt er sich klar gegen die Pläne seines Vorgängers Obama, dessen Wahlversprechen vor gut 10 Jahren es war, Guantanamo zu schließen. Er wolle den Kampf gegen den Terror weiterführen, verspricht Trump in einer Rede. Falls ISIS-Mitglieder dingfest gemacht werden können, so sollen sie ins Gefängnis auf der kubanischen Insel gebracht werden.
That in the fight against ISIS and Al-Qaeda, we continue to have all necessary power to detain terrorists wherever we chase them down, wherever we find them. And in many cases, for them, it will now be Guantanamo Bay.
2. Februar.
Eine Lobbyistin für Corn Syrup schreibt bei den US-amerikanischen Richtlinien für eine ausgewogene Ernährung mit. Dies berichtet die International Business Times.
Corn Syrup ist in großer Menge enthalten, zum Beispiel in Süßgetränken oder Fertigmahlzeiten. Und Corn Syrup sei mitverantwortlich an der Fettsucht vieler US-Amerikaner und Amerikanerinnen, schreiben Forschungsmagazine.
Während seiner Amtszeit hatte Barack Obama ein Gesetz eingeführt, das es ehemaligen LobbyistInnen erst nach 2 Jahren erlaubt, für die Regierung zu arbeiten. Trump hatte aber kurz nach seiner Amtseinführung diese Regelung gelockert.
4. Februar.
Trump will verstärkt an der Atlantikküste nach Öl bohren, währenddessen die betroffenen Bundesstaaten lieber in erneuerbare Energie investieren. Wie die Wissenschaftszeitung Scientific American berichtet, könnte es nun zu Konflikten kommen, da sowohl Trump als auch die Staaten teilweise auf demselben Gebiet bauen wollen, vor der Ostküste der USA.
5. Februar.
Der Dow Jones Index fällt und fällt. Die Börse ist in Aufruhr. Sie erholt sich zwar am nächsten Tag wieder, doch beschreiben ExpertInnen die Situation als unberechenbar.
Ein prominenter Wirtschaftswissenschaftler sagt auf dem US-Sender CNBC, dass der Markt früher oder später implodieren werde. Zitat: womöglich schlimmer als 1929. Damals wurde eine der weltweit größten Wirtschaftskrisen ausgelöst.
Seit seiner Amtseinführung hat Trump über 60 Mal über Twitter verkündet, dass er verantwortlich sei für den Börsenboom. Nun schreibt er, dass die Medien schuld seien am Dow-Jones-Taucher.
8. Februar.
Das oberste Gericht des Bundesstaates Pennsylvania stimmt mit 5-2 Stimmen dafür, dass die Grenzziehung der jetzigen Wahlbezirke verfassungswidrig sind.
Republikaner und Republikanerinnen profitierten bis anhin von der Aufteilung. Auch in Jahren, in welchen sie absolut gezählt weniger Stimmen holten als die Kandidierenden der Demokratischen Partei, konnten sie sich eine Mehrheit der Parlamentssitze sichern. Die Praxis, Wahlbezirke zu seinem eigenen Vorteil zu zeichnen, nennt man auch Gerrymandering. Wir haben in der letzten Ausgabe von Trump Watch ausführlicher darüber berichtet.
Nun hat ein republikanischer Parlamentsabgeordneter des Bundesstaates Pennsylvania dazu aufgerufen, die 5 RichterInnen des Amtes zu entheben, welche gegen die jetzige offensichtlich unfaire Grenzziehung stimmten. Im lokalen Parlament haben RepublikanerInnen 2/3 der Sitze inne, genügend also, um eine solche Amtsenthebung tatsächlich durchzubringen. Dies, obwohl die WählerInnen-Stimmen im Staat gut 50-50 auf die beiden Parteien verteilt sind. Und warum sind die RepublikanerInnen dermaßen übervertreten? Genau, eben gerade wegen der unfairen Grenzziehung der Wahlbezirke.
9. Februar.
Wie ABC berichtet, hat Donald Trump vor gut 10 Jahren eine Immobilie an einen russischen Oligarchen, Dmitri Ribolelov, verkauft für knapp 100 Millionen Dollar. Wert hatte das Anwesen aber nicht einmal die Hälfte davon. Verschiedene demokratische Senatoren fordern nun, dass das Geld, welches in diesem Fall geflossen ist, zurückverfolgt und untersucht werden soll, ob bei diesem Deal Geldwäscherei im Spiel war.
10. Februar.
Trump unterzeichnet das Budget für das Verteidigungsministerium.
In the budget, we took care of the military like it's never been taken care of before. In fact, General Mattis called me, he goes, wow, I can't believe I got everything we wanted. So we're going to have the strongest military we've ever had by far. We're increasing arsenals of virtually every weapon. We're modernizing and creating a brand new nuclear force. And frankly, we have to do it because others are doing it. If they stop, we'll stop.
Über gut 700 Milliarden Dollar darf das Militär im kommenden Steuerjahr verfügen. Das ist mehr als jemals zuvor. Investiert werden soll das Geld vor allem in die Raketenabwehr sowie in verbesserte Nuklearwaffen.
12. Februar.
Trump stellt sein neues Budget vor. Darin einberechnet ist ein Defizit von 1 Billion Dollar. Mit dabei auch Kürzungen bei Background-Checks für WaffenkäuferInnen, bei der Gesundheitsversorgung und bei den Lebensmittelkarten für Armutsbetroffene. Dafür gibt's 18 Milliarden Dollar für die Mauer an der Grenze nach Mexiko und mehrere Milliarden, um illegale EinwandererInnen abzuschieben. Die staatliche Stiftung zur Förderung von Kunst soll abgeschafft werden, ebenso die finanzielle Unterstützung von armutsbetroffenen Familien in kalten Bundesstaaten. Diese haben bis anhin Gutscheine bekommen, um ihre Heizungen zu bezahlen.
Und, wer hätte das gedacht, Trump schlägt vor, die staatlichen Gelder für Radio und Fernsehen zu streichen. No Billag, auf amerikanisch also.
Noch muss jedoch das Parlament über den Budgetplan befinden.
13. Februar.
Laut Vox.com hatten verschiedene Trump-Resorts 144 Stellen ausgeschrieben für Saisonarbeit, zum Beispiel als Kellner oder Köchin. Von diesen Jobs gingen 143 an ausländische Gastarbeitende mit einem Saisonvisum. Nur eine einzige Stelle wurde mit einer lokalen Person besetzt. Scheint fast, als gelte America First nur für alle anderen.
14. Februar.
Amoklauf in einer Schule in Florida, bei welchem 17 Menschen getötet werden. Der 19-jährige Täter hatte letztes Jahr die Waffe legal gekauft, obwohl er mehrmals den Behörden als auffällig gemeldet wurde. Vor gut einem Jahr hat Trump jedoch ein Gesetz verhindert, welches es Menschen mit psychischen Problemen erschwert hätte, Waffen zu erwerben.
Die Website Hamilton 68 beobachtet Twitter-Aktivitäten und untersucht unter anderem den Einsatz von sogenannten Bots, also Fake-Profile, welche von Computern betrieben werden. Hamilton 68 berichtet, dass kurz nach dem Vorfall eine Vielzahl von Tweets veröffentlicht wurden, welche ursprünglich aus Russland stammen. Manche davon sprachen sich deutlich gegen Gun Control aus, andere dafür. Gun Control ist eine Forderung, dass Waffenkäufe besser kontrolliert werden müssten. Die Waffenlobby hat bis jetzt erfolgreich dafür gekämpft, dass Gun Control nur minimal angewandt wird.
Der Budgetvorschlag, welcher Trump vor 2 Tagen veröffentlichte, sieht übrigens eine Kürzung von 1/3 vor bei den Gewaltpräventionsprogrammen für Schulen.
17. Februar.
Sonderermittler Robert Mueller lässt 13 Russinnen und Russen anklagen, welche sich angeblich bei der Präsidentenwahl eingemischt haben.
Laut der Anklageschrift hätten die Verdächtigen die Kampagne von Trump unterstützt und gleichzeitig Hillary Clinton verunglimpft. Dabei hätten die Russen verschiedene fiktive Social-Media-Profile gehabt, auf den Plattformen Werbungen gekauft und Demonstrationen aus der Ferne organisiert. Gleichzeitig hätten sie Minderheiten gegen einander ausgespielt und zum Beispiel als muslimische Vereinigung die Mitteilung herausgegeben, die Wahl zu boykottieren. Dabei hätten sie stets darauf geachtet, dass die Spur nicht nach Russland zurückverfolgt werden konnte.
Es habe Kontakt bestanden zum Wahlkampfteam Trumps, ob aber wirklich an oberster Stelle Wissen darüber vorhanden war, sei noch ungewiss. The Guardian veröffentlicht eine Liste mit den Namen der Angeklagten.
19. Februar.
Nach langen Debatten werden die Wahlkreise im Bundesstaat Pennsylvania neu gezogen. Zuvor haben die RepublikanerInnen massiv von der Grenzziehung profitieren können. Bei den kommenden Parlamentswahlen im Herbst wird es somit wohl eine klare Sitzverschiebung geben zugunsten der DemokratInnen.
Soweit die aktuelle Chronik des Monats. Gleich vergleichen wir die Aufmerksamkeitsfalle, die Trump den Medien stellt, mit den Fallen, die rechtspopulistische Bewegungen andernorts stellen. Doch zuerst etwas Musik von Randy Rainbow. Wie immer gibt es das Video zu diesem Song auch online unter info.rabe.ch.
As you probably know, he says he's innocent. And I think you have to remember that. He said very strongly yesterday that he's innocent. So you'll have to talk to him about that. But we absolutely wish him well. Very good job.
Sometimes it's hard to be a leader.
Remember that. He said very strongly yesterday that he's innocent.
You can't be bad. Not get caught.
Tonight, the President of the United States stands accused of sexual misconduct.
Your friends are awful.
Sexual harassment at Fox News.
Vile and unlawful.
Moore might have been banned from a local mall.
But they're your friends, and, like, so what?
The President has a track record of defending men accused of abuse or harassment.
I'm a loyal person.
You're caught between a rock and, well, your hard place.
Some of the women that are complaining, I know how much he's helped them.
They've done stuff they're not supposed to do.
One of President Trump's top aides has resigned
after allegations of domestic abuse.
Ooh, but don't you scold them for being sleazy old men. Because after all, dear,
so are you.
We wish him well.
He's a good person.
It's a total setup.
Stand by your man. Send out a tweet. Defend him. And when he's wrong, commend him. Cause you've got daddy issues. Stand by your plan.
He totally denies it. He says it didn't happen. You have to listen to him also.
Stand by your man.
Just out of curiosity, what are your thoughts on Harvey Weinstein?
As you probably know, he says he's innocent.
How about Bill Cosby?
He's innocent.
What do you think of Adolf Hitler?
Hopefully he will have a great career ahead of him.
Genghis Khan?
He's innocent.
O.J. Simpson?
He's innocent.
What about Gargamel from the Smurfs?
We absolutely wish him well.
Mel Gibson?
He's innocent.
Jack the Ripper?
He's innocent.
Stand by your man and make yourself the victim. And then when they convict him, stand by your man and show
wish him well.
He's a good person.
It's a total setup. But we certainly wish him well.
Hannibal Lecter?
He's innocent.
Rabe Info.
Einmal im Monat legen wir den Fokus auf das Wirken von Donald Trump und seiner Entourage. Einmal im Monat schenken wir Trump und seiner Politik eine ganz besondere Aufmerksamkeit. Ja, haben sogar eine Rabe-Info-Rubrik nach ihm benannt, Trump Watch. Machen wir uns eigentlich damit nicht auch ein wenig mitschuldig am Trumpschen Aufmerksamkeitsmonopol?
Ja, selbstkritisch gesagt, eigentlich schon. Wenn auch zu unserer Verteidigung wir den Fokus ein wenig anders legen als die meisten anderen Medien. Wir konzentrieren uns nicht auf irgendwelche Affären mit Pornostars, sondern auf die Beschlüsse der Trump-Regierung, die andere Medien kaum oder nur wenig beleuchten. Doch die Frage ist gut und der Begriff Aufmerksamkeitsmonopol ist zwar etwas überspitzt, aber bringt es definitiv auf den Punkt. In vielen Medien, so scheint es, dreht sich alles nur noch um Trump. Mit gravierenden Folgen für die Berichterstattung zu wirklich relevanten Themen. Vor ein paar Tagen habe ich einen Artikel gelesen von einer amerikanischen Nahost-Journalistin, die kaum mehr als Freischaffende überleben kann. Das, weil sie ihre Geschichten nicht mehr an amerikanische Medien verkaufen kann, wenn darin nicht das Wort Trump vorkommt. Laut einer Studie der Harvard University drehten sich 41% aller Newsartikel letztes Jahr um Donald Trump, also fast die Hälfte. Kein anderer Präsident vor ihm erhielt je so viel Aufmerksamkeit.
Es ist ja nicht nur Trump, der diese Klaviatur der Aufmerksamkeit perfekt spielt, sondern es ist ein Element, das die rechtspopulistischen Bewegungen allesamt verbindet. Populismus lebt davon, dass PopulistInnen populäre Themen in Massenmedien platzieren können.
Tatsächlich platzieren sie erfolgreich ihre Themen. Bestes Beispiel dafür ist das Hauptthema praktisch aller rechtspopulistischen Bewegungen, die böse Migration. Da sowohl Migration in den meisten Ländern kein schwerwiegendes Problem ist. Im Gegenteil, Migration ist meistens eher eine Lösung von Problemen. Zum Beispiel Fachkräftemangel in der Wirtschaft kann dank Migration abgeschwächt werden. Oder Migranten und Migrantinnen übernehmen Jobs, welche Einheimische nicht erledigen wollen, etc. Aber genau diese positiven Geschichten werden von Medien sehr selten kolportiert. Stattdessen überwiegen negative Geschichten, wie Missbrauch von Sozialhilfe oder Kriminalität, also die Geschichten, die durch rechtspopulistische Parteien propagiert werden. Sie setzen erfolgreich Themen auf die Agenda der Medien und sobald die Aufmerksamkeit etwas schwindet, provozieren sie mit krassen, zum Beispiel rassistischen Sprüchen und die Medien schenken ihnen gleich wieder die grosse Aufmerksamkeit.
Es sind aber nicht nur Themen und krasse Sprüche, die für Aufmerksamkeit sorgen, sondern es sind auch die Personen selbst, die Leitfiguren aus den rechtspopulistischen Bewegungen.
Richtig, meistens sind es exzentrische Persönlichkeiten, die nur schon durch ihre Erscheinung für viel Aufmerksamkeit sorgen. Donald Trump ist das beste Beispiel dafür. Geert Wilders in den Niederlanden erhält ebenfalls sehr viel Aufmerksamkeit dank seinem exzentrischen Auftreten. In der Schweiz ist es sicher der Rechtsaußenpolitiker Roger Köppel, der mit einer gewissen Exzentrik für viel Aufmerksamkeit sorgt. Wie vielmal wurde das Bild seiner Ego-TV-Show vom World Economic Forum WEF in Davos in den Medien verbreitet? Sehr oft, auch wenn viele darüber lachten. Köppels Erfolg seiner Selbstinszenierung ist so gross, dass er laufend von deutschen Fernsehshows als Schweizer Talkgast eingeladen wird. Hat man Köppel in der Show, kann man davon ausgehen, dass es mindestens eine Provokation gibt, die noch Tage danach in den Medien ein Thema ist. Falsch ist der Glaube, diese exzentrischen Auftritte würden den Rechten schaden. Aufmerksamkeit bedeutet Erfolg. Spätestens bei den Wahlen. Köppel wurde übrigens im Kanton Zürich mit dem besten Resultat in den Nationalrat gewählt.
Gibt es etwas, das Medien tun können, um nicht in die rechtspopulistische Aufmerksamkeitsfalle zu treten? Sie könnten ja einfach schweigen.
Stimmt. Aber das wird immer schwieriger, weil die Medien heute praktisch um jeden Rappen Werbegeld buhlen müssen. Mit krassen Sprüchen von Rechten erhalten sie mehr Klicks, mehr Einschaltquoten oder mehr Verkäufe am Kiosk. Um Medien vor der Aufmerksamkeitsfalle zu bewahren, müssten Medien wieder vermehrt über Abonnemente finanziert werden, weil die langfristiger funktionieren und nicht auf schnelle, hohe Quoten angewiesen sind. Aber für Medien will ja heute fast keiner oder keine mehr Geld ausgeben. Oder Medien werden vermehrt mit öffentlichen Geldern gefördert, sei es durch Gebühren oder durch Steuern. Kein Wunder, kämpfen rechtspopulistische Kreise, nicht nur in der Schweiz, mit aller Kraft gegen die Finanzierung des öffentlichen Rundfunks durch die Allgemeinheit.
Tja, und finanziert von diesen Zwangsgebühren ist auch er, ob er es will oder nicht, unser Trump-Versteher.
Wisst ihr, warum dass ich den Trump so einen guten Mann finde? Weil er sagt, ein wehrhafter Mann hat sein Gewehr daheim mit Munition. Der Trump ist nicht dafür, dass man das Sturmgewehr ins Zeughaus tut. Weil, wenn der Ernstfall kommt, zum Beispiel so ein Amoklauf oder so, muss man das Gewehr bei Hand haben. Dann kann man nicht nur ins Zeughaus gehen und nicht einfach nur dort die Munition holen. Und darum finde ich es eben toll, dass der Trump für einen wahren Mann einsteht und sagt, so ein wehrhafter Mann, der hat sein Sturmgewehr bei sich daheim.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Dienstag, dem 20. Februar auf Rabe. Alle Podcasts der Infosendungen gibt es zum Nachhören unter info.rabe.ch. Dort gibt es auch viele zusätzliche Hintergrundinformationen, Fotos, Videos und weiterführende Links. Alle bisherigen Trump-Watch-Sendungen gibt es zudem unter dem direkten Link www.trumpwatch mit einem Pünktchen zwischen T und CH. Das nächste aktuelle Info gibt es morgen Mittwoch wie immer um 11 beigetragen zu. Diese Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.